HR Info. Kultur.
And the Oscar goes to...
Wer kriegt welchen Oscar? Das ist in der Nacht zum Montag wieder die spannende Frage in Los Angeles. Kann Florian Henkel von Donnersmarck zum zweiten Mal einen Oscar für den besten ausländischen Film mit nach Hause nehmen? Wird mit Roma tatsächlich eine Netflix-Produktion die meisten Oscars abräumen? Und wie wird die Oscar-Nacht in diesem Jahr im Deutschen Filmmuseum gefeiert? Das sind unsere Fragen in dieser Sendung. Außerdem der Büchercheck mit dem neuen Roman von Julian Barnes. Die Kultur in HR Info mit Christoph Schäffer.
Zieh dich weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön.
Tante Elisabeth, du blutest.
Du hast viel Scheiß erlebt, was? Ich werde deine Bewerbung unterstützen.
Du erinnerst mich an jemanden.
Würdest du mich gerne mal?
Es ist viel zu leicht, dich zu lieben.
Dieser Kurt gefällt mir nicht.
Jetzt bist du also seit 2 Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Eheleute.
Die Leute wollen was Neues.
Eine Idee.
Deine Augen verraten mir, dass du mehr gesehen hast als wir alle.
Mit 30 noch am Studieren.
Als Mozart 30 war... war tot.
Kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen?
Weiß auf weißem Grund. Ist das die neue Kunst?
Ausschnitte aus dem Film Werk ohne Autor von Florian Henkel von Donnersmarck. Erzählt wird die Geschichte des Malers Kurt Barnert, der als Kind mit ansehen muss, wie seine angeblich schizophrene Tante weggebracht wird. Ein Opfer der sogenannten Euthanasie im Nationalsozialismus. Die Geschichte von Kurt Barnert ist eigentlich die von Gerhard Richter. Der 1932 in Dresden geborene Richter ist heute einer der wichtigsten und teuersten deutschen Künstler. Und auch Richter hatte eine Tante, die von nationalsozialistischen Ärzten ermordet wurde. Werk ohne Autor ist also ein biografisches Geschichtsdrama, mit dem Florian Henkel von Donnersmarck in Venedig den Goldenen Löwen gewann und jetzt für einen Oscar nominiert ist. In den USA kommt der Film besonders gut an, berichtet unsere Korrespondentin Nicole Markwald.
Ein Montagabend an der Universität von Kalifornien, Los Angeles. An der Filmschule wird Werk ohne Autor gezeigt. Danach stellen sich Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck und Kameramann Caleb Deschanel den Fragen der Studenten. Der Film läuft nur in wenigen Kinos in den USA, wie üblich für Kinoware aus dem Ausland. Oscar-Nominierung hin oder her.
Ich bin schwanger.
Das ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden.
Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen.
Beachtet wird die dritte große Arbeit von Donnersmarck in den USA aber schon. Er macht sich 2007 mit seinem Oscar-Gewinn für Das Leben der Anderen einen Namen. Und bleibt in Hollywood. Sein Nachfolgeprojekt The Tourist mit Johnny Depp und Angelina Jolie erreicht weniger Zuschauer als erhofft. Donnersmarck vertieft sich in die Geschichte um Werk ohne Autor. Er erzählt den Studenten, dass er noch vor der Entwicklung des Stoffes bei Caleb Deschanel anklopft, um ihn für das Projekt zu gewinnen. Mit Erfolg.
Before I started writing this, I knew there was only one man that I could imagine photographing this, and so I contacted Caleb before I actually wrote it and told him the story, and luckily he said yes.
Caleb Deschanel wird mit seiner insgesamt 6. Oscar-Nominierung belohnt. Er arbeitet seit den 70er Jahren als Kameramann und Regisseur, steht unter anderem für Der schwarze Hengst hinter der Kamera. Dieser Film, so Donnersmarck, habe ihm gezeigt, dass Film eine Form von Kunst sei, erzählt er den Studenten. Die Kritik für Werk ohne Autor fällt in den USA gemischt aus. Es sei ein mutiges Comeback. Langsam, aber wunderschön. In einer Filmbesprechung der Kinoseite The Wrap heißt es, die Schönheit von Werk ohne Autor macht es aber auch schwer, ihn zu mögen. Es sollte nicht so ein Genuss sein, einen Film über so viele schreckliche Dinge anzuschauen. Den Schrecken hält auch der syrische Regisseur Talal Derki in seinem Oscar-nominierten Dokumentarfilm Of Fathers and Sons – Kinder des Kalifats fest. Darin fängt er den Alltag einer radikal-islamischen Familie in Syrien ein, unter lebensgefährlichen Bedingungen.
So in one hand you see him...
Auf der einen Seite sieht man den Vater mit seinem Sohn kuscheln, wie er ihn küsst, ihn lieb hat. Dann schickt er ihn aber in den Heiligen Krieg, obwohl er noch nicht mal im Teenageralter ist. Für mich ist diese Ideologie eine Krankheit. Und obwohl sie monströse Dinge tun, sind sie Menschen. Wir können dieses Phänomen nur beenden, wenn wir es verstehen.
How we can end this phenomenon by more understanding.
Für Derki, der inzwischen an einem geheimen Ort in Berlin lebt, ist es die erste Oscar-Nominierung. Besonders stolz ist er darauf, dass der vom SWR und RBB koproduzierte Film der einzige ausländische Film in der Kategorie ist. Eine Dankesrede bereitet er, anders als gewohnt, dieses Mal schon vor.
I usually never prepared, but this is Oscar.
Emotional sollten die Worte sein und auch politisch. Es sind die Oscars, da hört jeder zu.
So I prepared some few sentences in case.
Talal Derki, Regisseur des Dokumentarfilms Of Fathers and Sons, ist also gut vorbereitet auf einen möglichen Oscar-Gewinn, genauso wie Florian Henkel von Donnersmarck. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald über die beiden nominierten Filme aus Deutschland bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Für Henkel von Donnersmarck ist die Situation ja nicht neu. Er hat schon 2007 einen Oscar für Das Leben der anderen bekommen. Jetzt ist er wieder in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert mit Werk ohne Autor, der in den USA offenbar deutlich besser angekommen ist als bei der Kritik in Deutschland. Ich habe darüber mit Urs Spörri gesprochen. Er ist Experte für den deutschen Film beim Deutschen Filminstitut und Filmmuseum. Und ich habe ihn gefragt, ob Werk ohne Autor auch sein Kandidat gewesen wäre für den deutschen Beitrag beim Rennen um den Oscar.
Als deutscher Beitrag, muss ich sagen, hat es mich ein kleines bisschen überrascht. Allein deswegen, weil der Film zum Zeitpunkt der Auswahl noch gar nicht gestartet war in Deutschland. Das ist eher untypisch, weil man auch gerne mal abwartet, wie das beim Publikum ankommt. Und es gab Filme, die prädestiniert waren auch durchaus. Also sowas wie Der Hauptmann von Robert Schwerntke, das war ein Film, der klassisch im Zweiten Weltkrieg spielt, schwarz-weiß, tolle Bilder, Kamera vom Sohn von Michael Ballhaus, Florian Ballhaus, und das wäre natürlich ein Thema gewesen, was oft schon auch reüssiert hat bei den Oscars. Und in dem Zusammenhang gab es auch noch zwei, drei andere Filme, die schon auf Festivals sehr erfolgreich waren, aber man hat sich dann eben für Donnersmarck entschieden, ihn wieder ins Rennen zu schicken. Mit Sicherheit auch ein bisschen, weil man natürlich weiß, dieser Mann versteht es, die Amerikaner vielleicht zu überzeugen, was man ja schon bei Das Leben der anderen gemerkt hat.
Und was man jetzt auch merkt bei den Kritiken für Werk ohne Autor, die in Deutschland ja zum Teil auch zwiespältig waren, in den USA offenbar sehr viel positiver. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, was er macht, ist wirklich der Inbegriff von ganz großem Kino. Das ist sein Ansatz. Und eigentlich macht er aber vom anderen Ansatz her einen Arthouse-Film. Also das ist so eine Mischung aus Geschichtsdrama und Künstler-Biopic, ein ganz großes Epos. Und wir tun uns hierzulande oft schwer, wenn dann sowas mit so großen Hochglanzbildern erzählt wird. Auf mich wirkt es auch an manchen Stellen so, dass da vielleicht ein bisschen dann sogar die Seele des Filmes verloren gehen kann, wenn man zu sehr auf die Wirkung dann setzt. Das hat er getan. Das funktioniert in den USA deutlich besser. Dort ist diese Art von Kino sehr beliebt. Und hier wurde er doch sehr, sehr kritisiert, obwohl man ja auch sagen muss, bei der Premiere in Venedig, da gab es ein 12-minütiges Standing Ovation direkt nach der Premiere. Und das ist natürlich auch eine Richtschnur. Also insofern, man kann ihm nur die Daumen drücken. Es ist eine richtig tolle Besetzung, die dieser Film hat. Eben mit Tom Schilling in der Hauptrolle, Paula Beer, Sebastian Koch, also auch in Hesse, in der führenden Nebenrolle vertreten. Die sind jetzt alle in L.A. und freuen sich und fiebern entgegen.
Dass der Film hier kritisch gesehen wurde, hat ja auch damit zu tun, dass Gerhard Richter, also der Maler, an dessen Leben der Film sich doch sehr stark anlehnt, sich selbst darin gar nicht wiedererkannt hat. Er hat gesagt, das ist reißerisch, das ist total verzerrt, das hat mit meiner Biografie wenig zu tun. Ist das aus Ihrer Sicht ein Argument gegen den Film, wenn sozusagen die reale Vorbildfigur sagt, das trifft nicht das, was ich erlebt habe?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen versucht Donnersmarck ganz eindeutig, die Biografie von Gerhard Richter zu zeigen. Das hat er auch nie verheimlicht. Er hat das von vornherein auch bei Pressevorführungen vorab gesagt, dass er sich daran orientiert hat. Er hat sich auch mit Richter ganz oft getroffen, wirklich Einblick genommen in dessen Leben und dessen Schaffen. Allerdings heißt die Figur im Film nicht Gerhard Richter, sondern Kurt Barnert. Und dementsprechend muss man ihm eigentlich das zugestehen, dass er natürlich fiktiv verfremdet und etwas anderes daraus macht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Amerikaner das nicht so gerne haben, wenn da jemand was vortäuscht, also irgendwas vorgibt zu sein, was er nicht ist. Und dadurch, dass sich jetzt Gerhard Richter sehr offensiv an die Öffentlichkeit gewandt hat und gesagt hat, das ist sogar fast eine Verfremdung oder eine Verfälschung meiner Biografie, er fühle sich ausgenutzt, auch ganz groß in einem Artikel im New Yorker, eine führende Zeitschrift in den USA, das mag bei den Academy-Mitgliedern nicht unbedingt so gut angekommen sein.
Wäre das auch schon eine Prognose von Ihnen zu sagen, deshalb wird es möglicherweise ein anderer Film, der für den besten ausländischen Film ausgezeichnet wird?
Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Dieses Jahr ist aber noch ein ganz anderes Thema in dieser Hinsicht relevant, weil mit Roma, dem mexikanischen Beitrag von Alfonso Cuarón, ein Film nominiert ist, der insgesamt 10 Nominierungen hat und eine riesige Werbekampagne fährt, auch als bester Film nominiert ist, also nicht nur fremdsprachig. Und dieser Film natürlich gerade für große Furore sorgt, der der große Favorit ist in dieser Kategorie. Insofern hat es Donnersmarck, egal was er tut und egal was jetzt diese Vorberichte bringen, ohnehin sehr, sehr schwer. Ich glaube, für ihn ist es schon eine große Auszeichnung, da überhaupt nominiert zu sein, weil sein Vorgängerwerk The Tourist, man erinnert sich vielleicht, spielt in Venedig mit Johnny Depp und Angelina Jolie, war eher ein Flop, sage ich mal, an der Kinokasse. International hat das dann doch noch eingespielt. Für ihn war das jetzt das Comeback, das er brauchte, um da jetzt wieder auf der Bühne zu stehen und präsent zu sein, weil das ist natürlich auch schon ein bisschen sein Anspruch, so als internationaler Regisseur zu glänzen.
Urs Spörri über Florian Henkel von Donnersmarck und seine Chancen auf den zweiten Oscar-Gewinn. In der Kategorie für den besten fremdsprachigen Film tritt er auch gegen Roma an. Wir haben es gehört, den mexikanischen Film, der in diesem Jahr mit 10 Nominierungen alle Rekorde zu brechen scheint. Produziert wurde Roma vom Streamingdienst Netflix. Und über diese Präsenz von Netflix bei den Oscars ärgern sich viele Kinobetreiber, denn sie sehen in den Streamingdiensten die natürlichen Feinde des Kinos. Unser Korrespondent Markus Schuler über die Hintergründe des Konflikts.
Polemisch formuliert geht es um die Frage, Postkutsche oder Eisenbahn, Streaming-Service oder Kinoerlebnis. Fakt ist, die Netflix-Produktion Roma ist nicht für einen, sondern gleich für 10 Oscars nominiert worden. Unter anderem als bester Film und für die beste Regie. Der in Schwarz-Weiß gedrehte Film von Regisseur Alfonso Cuarón ist eine ruhig erzählte Familiengeschichte in Mexico City der 70er Jahre. Mit dem Streifen bewegt sich Netflix, das nicht in Hollywood, sondern im Silicon Valley sitzt, zugleich auf seine Kritiker zu. Roma wurde zum Beispiel in einer begrenzten Zahl von Kinos in den USA gezeigt. 3 Monate lang. Allerdings nicht exklusiv. Heißt, der Film war bereits für die Streaming-Abonnenten von Netflix zu sehen. Einige Kinoketten wie AMC und Regal weigerten sich aber, den Film in ihren Kinos zu spielen, angeblich aus Protest gegen das Streaming. Unterstützung erhalten die Kinoketten und Vertriebsfirmen aus der Filmindustrie, zum Beispiel vom mehrfachen Oscar-Preisträger Steven Spielberg. Der meinte am vergangenen Sonntag bei einer Preisverleihung in L.A. Das Fernsehen bringt hervorragende Stoffe hervor. Wir sehen dort tolle Regiearbeiten und Darsteller. Auch der Sound zu Hause ist deutlich besser als je zuvor. Trotzdem gibt es nichts Besseres, als in ein großes, dunkles Kino zu gehen und sich mit unbekannten Menschen von der Story gefangen nehmen zu lassen. So klingt das traditionelle Hollywood. Die Spielfilmregisseure scheinen der Idee der Postkutsche deutlich stärker hinterherzuhängen als ihre Kollegen der TV-Industrie. Die haben dank Netflix, Hulu und Amazon mit experimentierfreudigen Produktionen wie Handmaid's Tale, House of Cards oder Marvelous Mrs. Maisel große Erfolge gefeiert. Jason E. Squire, Professor an der Filmschule der USC und Autor des Buches The Movie Business, sagt: Auch wenn Filmfestivals wie Cannes oder Berlin die Streamingdienste jetzt noch kritisieren und zum Teil verdammen, sei die Abwehrhaltung der Festivals gegenüber Netflix und Co. völlig normal.
But over time, when you see the product
Wenn man sich ihre Produktionen ansieht und welche Anstrengungen sie dafür unternehmen, dann kann man sich als Filmfestival auf Dauer nicht widersetzen. Da muss man eben flexibler werden, die eigenen Regeln überarbeiten, sodass diese Filme im Wettbewerb laufen können.
So that these movies can compete.
Vermutlich aber liegen die Kinoketten falsch, wenn sie behaupten, Netflix und Co. würden ihnen die Zuschauer abspenstig machen. Eine erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Studie, die ausgerechnet vom Verband der US-Kinobetreiber in Auftrag gegeben wurde, kommt zu dem Schluss, dass Nutzer, die besonders häufig Netflix schauen, auch deutlich häufiger ins Kino gehen. Vielleicht ist es am Ende ja gar keine Entweder-oder-Frage, Postkutsche oder Eisenbahn, Kinoerlebnis oder Couch-Potato. Filmprofessor Jason E. Squire ist der Meinung, Disruption, Unterbrechung tue dem Kinogeschäft gut. Die traditionellen Filmunternehmen sind natürlich nicht glücklich, weil es jetzt einen zusätzlichen Bieter um Talente und Inhalte gibt. Für die Künstler und Konsumenten ist das aber eine Win-Win-Situation.
Kino- und Streamingdienste, vielleicht vertragen sie sich ja doch besser als gedacht. Diese Frage habe ich auch Urs Spörri vom Deutschen Filmmuseum gestellt. Ist es wirklich ein Problem für das Kino, wenn eine Netflix-Produktion bei den Oscars dabei ist?
Naja, es ist auf der einen Seite wirklich ein Paradoxon. Das ist der führende Kinopreis, den es auf der ganzen Welt gibt. Und ein Film soll da prämiert werden oder Netflix setzt alles daran mit, glaube ich, 20 Millionen Dollar, die sie in diese Werbekampagne stecken, damit sie da an Prestige zugewinnen und so viele Preise wie möglich für sich erzielen. Das ist bemerkenswert, das zeigt aber auch, wie wichtig das denen ist. Da machen die auch wirklich Zugeständnisse, lassen den Film dann auch doch in Kinos starten, zumindest für eine begrenzte Zeit. Die ganze Netflix-Debatte ist schwierig. Also sicherlich merkt man das sofort an den Programmkinos, die sehr zu kämpfen haben, weil Netflix anspruchsvolles Kino zeigt, was sonst dort zu Hause war. Und es ist oft natürlich bequem, das zu Hause zu gucken jetzt. Auf der anderen Seite mag ich es aber auch nicht nur schwarz sehen, weil im Gegenzug ist es auch so, dass wer Netflix guckt und diese anspruchsvollen Serien und Filme, die dort produziert werden, der mag vielleicht auch hinterher nicht mehr diese anspruchslosen Filme im Kino gucken, sondern hat vielleicht dann auch eine Erwartungshaltung an die Kinofilme, die hier gezeigt werden. Und das kann im Endeffekt nur dem guten Kinofilm, der es im Moment schwer hat, auf der Kinoleinwand vielleicht sogar helfen.
Das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum veranstaltet ja auch wieder die lange Oscar-Nacht, die sozusagen parallel zur Preisverleihung in Los Angeles stattfindet. Sie moderieren den Abend. Wie machen Sie das, wo doch eigentlich die Show dort stattfindet? Wie viel Glamour bringen Sie hier auf die Bühne in Frankfurt?
Also das hier in Frankfurt war die letzten Jahre auf jeden Fall immer die größte Oscar-Party Deutschlands. Das versuchen wir natürlich auch dieses Jahr wieder zu erreichen. Auf allen Stockwerken hier im Filmmuseum am Schaumainkai am Museumsufer wird hier gespielt. Es werden natürlich in voller Länge die Oscars gezeigt, die Preisverleihung, aber es gibt auch ein großes Rahmenprogramm. Das moderiere ich dann natürlich nicht, die Oscar-Show an sich. Die hat ja dieses Jahr witzigerweise auch gar keinen Moderator.
Umso mehr kommt es auf Sie an.
Ja, ich gebe mein Bestes in jedem Falle. Und was wir machen ist natürlich, bei uns gibt es immer ein großes Oscar-Quiz zum Beispiel, wo man was gewinnen kann und ein Oscar-Tippspiel, unter anderem eine Reise zu den Bavaria-Filmstudios kann man da gewinnen und alles ist natürlich ein bisschen glamouröser. Ja. Es gibt so eine Lounge, wo man sich schminken lassen kann, es gibt eine Fotobox, man kann Bluescreen-Szenen nachstellen und Fotos mit nach Hause nehmen. Es gibt Live-Musik, es gibt Cocktails und alles, was das Herz begehrt, American Way-Snacks, die ganze Nacht. Und das ist das Tolle. Man hat so wirklich das Gefühl, man zelebriert diesen großen Moment, der für die Filmwelt einfach so wichtig ist. Auch bei uns, auch wenn das ja um 1.30 Uhr erst mit der Übertragung losgeht, wir legen um 22.30 Uhr los und es lohnt sich wirklich da auch schon früh zu kommen, denn bei uns gibt es dann auch tatsächlich noch einen Host zu sehen. Wir bringen nämlich Billy Crystals beste Momente dann auf die Leinwand. Man kann sich gerne schick machen, weil es ist natürlich so, dass wir versuchen, den roten Teppich hier in Frankfurt auch auszurollen und mitzufiebern natürlich mit unseren Deutschen vor Ort. Sebastian Koch wird vielleicht uns eine Videobotschaft sogar schicken aus L.A., wo er noch erzählt, was dort gerade passiert und wie die Stimmung im Lager von Donnersmarck und Werk ohne Autor ist. Und insofern, es gibt keinen besseren Weg, glaube ich, die Oscar-Nacht zu verbringen, als mit der langen Oscar-Nacht hier im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum.
Urs Spörri war das, Experte für den deutschen Film und Moderator der langen Oscarnacht an diesem Sonntag ab 22.30 Uhr im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Nach so viel Film wird es jetzt Zeit für ein Buch. Die einzige Geschichte, so heißt es, und es kommt von dem britischen Autor Julian Barnes. Auch in seinem neuen Roman beschäftigt er sich wieder mit der Beziehung zwischen Männern und Frauen. Diesmal geht es um eine ganz besondere Liebesgeschichte zwischen einem 19-Jährigen und einer Ende 40-Jährigen. Frank Statzner hat das Buch für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Schon der erste Satz in diesem Buch hat es in sich. Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden? Jetzt könnte man den Roman weglegen und anfangen zu philosophieren. Ich bin fürs Weiterlesen, denn Paul, der Ich-Erzähler, kündigt an, das einzige Ereignis von Bedeutung in seinem Leben erzählen zu wollen.
Worum es geht.
Das bedeutende Ereignis beginnt im England der frühen 60er Jahre, in einem Vorort Londons. Die Männer fahren morgens zur Arbeit, die Frauen hüten das Haus und spielen Tennis. Im Tennisclub lernen sich der 19-jährige Paul und die 48-jährige Susan kennen. Paul opponiert gegen die kleinbürgerlichen Lebensvorstellungen seiner Eltern, macht sich nichts aus dem braven Mädchen im Tennisclub, will nicht in der Mulde landen wie seine Eltern. Die Mulde, das ist das selbstgegrabene Loch namens Ehe, in dem man es sich gemütlich macht und darin gefangen bleibt. Und Susan, sie trauert ihrer großen Liebe nach, die in jungen Jahren starb. Sie leidet an ihrem trinkenden, golfspielenden und Kreuzworträtsel lösenden Mann. Paul und Susan verlieben sich, führen eine Beziehung. Vielleicht ist die Eskapade aber auch nur ihr maximal möglicher Aufbruch. Der Rausschmiss aus dem Tennisclub und das Gerede im Village nur der herausragende Beleg ihrer Existenz im Vorstadtmilieu. Diese Liebe blüht und sie verblüht. Susan wird zur Trinkerin, dann dement. Paul stiehlt sich irgendwann aus der Affäre, für alle Zeiten beziehungsunfähig, mit schlechtem Gewissen. Und reicher um eine Sammlung von Überlegungen über das Wesen der Liebe. In einem Notizbuch sammelt er, was er darüber finden kann. Manches streicht er im Lauf der Jahrzehnte wieder. Ein Satz bleibt.
Der Eintrag lautete: Meiner Meinung nach ist jede Liebe, ob glücklich oder unglücklich, eine wahre Katastrophe, sobald man sich ihr voll und ganz hingibt. Ja, das durfte so stehen bleiben. Es gefiel ihm, dass alles eingeschlossen war, wie es sich gehört. Ob glücklich oder unglücklich. Aber der entscheidende Teil war, sobald man sich ihr voll und ganz hingibt. Das war ein wahrer Satz über die Liebe. Und der Satz schien die ganze Traurigkeit des Lebens in sich einzuschließen.
Wie es geschrieben ist.
Barnes erzählt seine Geschichte in drei Teilen. Im ersten Teil die glühende Liebe in der Ich-Perspektive Pauls. Im zweiten Teil wechselt er zum Du, um das Scheitern der Beziehung zu beschreiben. Im dritten Teil nimmt er mit einer Er-Perspektive noch mehr Distanz ein, um das Leben nach dem Beziehungsende zu beschreiben. Dabei findet er in jedem Stadium eine Sprache, die nicht nur den Emotionen seines Helden nahe ist, sondern auch dessen Zwielichtigkeit durchscheinen lässt und immer wieder Ironie und britischen Humor transportiert.
Wie es gefällt.
Barnes ist ein Meister des Erzählens, der Komposition, der Sprache. Auch hier wird es wieder deutlich. Die Geschichte des ungleichen Liebespaares ist interessant, aber ich finde, sie ist nicht wirklich spannend. Die Figur Susans fällt zurück. Ihr Verfall wird nur protokolliert, nicht wirklich entwickelt. Bisweilen wirkt der Roman so, als hätte Barnes über Jahrzehnte gesammelte Sinnsprüche über die Liebe zusammenbringen wollen. Interessant, aber nicht fesselnd.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Die einzige Geschichte von Julian Barnes ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen und kostet 22 Euro. Das war der Büchercheck von Frank Statzner. Und das war auch die Kultur in HR Info. Die Sendung als Podcast wie immer im Netz unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.